Die Zeit zwischen den Jahren wird ja von vielen unter anderem auch dazu genutzt, das ein oder andere Buch zu lesen. Und auch auf meinem Schreibtisch lag so einiges rum. Und ich habe euch vier Bücher ausgesucht, zu denen ich euch ein bisschen was erzählen möchte, die ich euch kurz vorstellen will. Es gibt natürlich auch zu dem Thema extreme Rechte, sage ich mal, im weitesten Sinne, ganz, ganz, ganz viele gute Bücher, auch viele neue Bücher. Das ist jetzt eher dem, sagen wir mal, dem Zufall und meiner Subjektivität geschuldet, dass es nun diese vier geworden sind. Wie gesagt, es könnten auch noch diverse andere hinzukommen. Mir ist auch aufgefallen, als ich mir diese vier Bücher, die ich euch ausgesucht habe, angeschaut habe, dass das auf jeden Fall, so wie das aber bei dem Thema Rechtsextremismus leider ja sehr oft der Fall ist, ganz schön männerlastig ist. Also auf den Titeln zumindest findet sich gar keine Frau, aber in den Büchern selber gibt es da auch nicht nur von Männern geschriebene Beiträge, aber es ist schon auffällig, dass das deutlich überwiegt. Okay, welche Bücher habe ich euch mitgebracht? Und zwar zum einen von Robert Klaus das Buch Ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert. Dann habe ich hier von Matthias Quent 33 Fragen und Antworten zum Thema Rechtsextremismus. Des Weiteren von Herrn Friedrich Burschel herausgegeben, das faschistische Jahrhundert, neurechte Diskurse zu Abendland, Identität, Europa und Neoliberalismus. Und das vierte Buch, das IFS, FaschistInnen des 21. Jahrhunderts. Und das Buch ist herausgegeben worden vom antifaschistischen Magazin Der rechte Rand. Ja, schauen wir doch mal so ein bisschen quer rein. Als erstes nehme ich mir hier mal Robert Klaus, Ihr Kampf. Da ist schon auf dem Titel im Prinzip klar, worum es in diesem Buch geht. Man sieht nämlich eine bandagierte Faust oder eine bandagierte Hand, wie es im Kampfsport üblich ist oder bei Boxern und Boxerinnen vor allem. Und genau darum geht es auch. Es geht um Kampfsport in der extremen Rechten in Deutschland, aber auch international. Viele der Texte von Robert Klaus selber geschrieben, aber nicht alle. Es gibt auch ein paar Gastbeiträge da drin. Und letztendlich die Grundthese, wenn man so möchte, dieses Buches ist es, dass Neonazis eben unter anderem deswegen Kampfsport betreiben, weil sie einer Ideologie anhängen, die zutiefst gewalttätig ist, in der Gewalt ein ganz existenzielles Element ist und auch nicht nur das, sondern auch ein identitätsstiftendes Moment ist und im Zusammenhang mit Gewalt und Männlichkeit sich das auch noch verstärkt. Eine weitere These in diesem Buch ist, dass sozusagen sich in der Genese des Neonazismus die Gewalt professionalisiert hat. Ja, also dass es vor 20, 30 Jahren sozusagen eher sich um Straßengewalt handelte und dass wir es nun mittlerweile mit einer Professionalisierung durch Fitnessstudios, Kampfsportstudios, Fight Nights, Kampfsport-Events etc. zu tun haben. Robert Klaus verbindet das mit dem, wie er das nennt, Boom der Fitnessbranche und beleuchtet eben auch nicht zuletzt, dass in diesem Segment Kampfsport in der extremen Rechten enorm viel Geld verdient wird, ähnlich wie vielleicht im Bereich Musik und Subkultur mit Festivals, was aber auch oft zusammengeht. Ja, also dass solche Kämpfe auch durchaus auf Musikfestivals dann stattfinden oder stattfinden sollten, das ist nicht immer erlaubt worden, dass das sozusagen einen Zusammenhang gibt. Auch den Zusammenhang mit Fußball, mit Hooliganismus greift Klaus in seinem Buch auf. Und wie gesagt, es gibt auch ein bisschen internationalen Blick, da kommen dann andere Autorinnen und Autoren zu Wort. Es wird geschaut nach Italien, nach Polen, nach Russland und nach Frankreich und auch Thailand ist Thema, Thai-Boxen eben auch bei Neonazis sehr beliebt. Ein interessantes Buch zu einem Thema, zu dem bisher quasi nichts in Buchform erschienen ist. Gleichwohl fehlt mir an manchen Stellen so ein bisschen die Trennschärfe. Gewalt und Kampfsport ist eben nicht identisch, das ist nicht das Gleiche und nicht jede Person, die Kampfsport betreibt, tut das, um ihrer Gewaltaffinität zu frönen. Gut, das sieht bei Neonazis sicherlich ein wenig anders aus. Die Motivationen sind da doch relativ klar, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, da hätte man vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen können. Aber ansonsten ein sehr empfehlenswertes, interessantes Buch. Ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert. Und es geht auch nicht nur um Kampfsport, sondern es geht letztendlich um Rechtsextremismus in Europa und die Verzahnung und Verbindung. So ein bisschen am Rand kommen hier auch immer mal die Identitären vor, die identitäre Bewegung, die eben auch so Kampfsport Lehrgänge für sich und ihre Kameraden, Frauen sind da glaube ich bei diesen Lehrgängen immer nicht dabei, organisiert. Und hier bin ich sozusagen am Übergang zu meinem nächsten Buch, nämlich das IFS FaschistInnen des 21. Jahrhunderts. Nämlich darin geht es natürlich vor allem ums IFS und nicht um Identitäre, aber die Verbindung wird hier auf jeden Fall auch aufgegriffen. Aber vielleicht mal der Reihe nach, was ist das IFS? Das Institut für Staatspolitik. Und das Institut für Staatspolitik gibt es jetzt schon seit 20 Jahren. Mittlerweile ist das Institut für Staatspolitik vielen Leuten tatsächlich, glaube ich, bekannt. Also vor 20 und auch vor 10 Jahren war das noch ein bisschen anders. Da hat das Institut für Staatspolitik doch war relativ unbeachtet von der Öffentlichkeit und eigentlich, das kann man schon so sagen, haben sich eigentlich nur Experten und Expertinnen, die sich mit neuer Rechte beschäftigen, sich überhaupt dafür interessiert und darüber auch geschrieben. Und das haben sie sehr viel getan in der Zeitschrift Der Rechte Rand. Heute durch wirklich unsägliche Reportagen über das angebliche Rittergut in Schnellroda, wo Götz Kubitschek mit Frau und Familie wohnt und residiert und Ziegen züchtet und so. Also es gibt da so, ja, gab ein paar sehr eigenartige Reportagen dazu. Da ist er aber so ein bisschen in Bekanntheit geraten. Und auch dadurch, dass Götz Kubitschek zum Beispiel eine Freundschaft pflegt mit Björn Höcke. Und dass dieses Institut für Staatspolitik durchaus auch versucht, Einfluss zu nehmen auf die inhaltliche Ausrichtung der AfD und verschiedene Akademien immer veranstaltet, immer eine Sommer- und eine Winterakademie, wo auch AfD-Politikerinnen und Politiker eingeladen werden und sprechen. Gleichzeitig auch viele aus dem Bereich der Identitären zum Beispiel dort teilnehmen. Und dieses Institut für Staatspolitik gilt sozusagen als Think Tank der neuen Rechten. Ob das wirklich so ist, verrate ich euch nicht. Dazu solltet ihr euch das Buch vom rechten Rand zu Gemüte führen. Da wird auch genau diese Frage diskutiert. Was ganz interessant ist, ist, der Rechte Rand ist ja schon eine sehr alte Zeitung, jung geblieben natürlich, aber er hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und das gefällt mir wirklich ganz gut an diesem Buch, denn es gibt zwar am Anfang einige aktuelle Kapitelbeiträge, zum Beispiel über den Verlag Antaios oder auch die Gründer vom Institut für Staatspolitik und über die Akademien, die ich gerade schon genannt habe. Aber nach so ein paar aktuelleren Beiträgen wird sozusagen der Sprung in das Archiv des rechten Rands gewagt. Und wir springen dann nämlich in das Jahr 1999, also noch bevor das Institut gegründet wurde. Und dann arbeitet sich das Buch sozusagen durch die Geschichte des Instituts. Es wird sich die Sezession angeguckt, die Zeitschrift, die dort herausgegeben wird, und wie gesagt, die Akademien, das Institut an sich, auch worum es inhaltlich da geht, worum es strategisch da geht, wer eigentlich die einzelnen Leute sind, die da federführend am Werke sind. Und dadurch ist ein Buch entstanden, das zwar nicht sozusagen thematisch strukturiert, jetzt dieses Institut beleuchtet, ja, was ist die Ideologie, was ist die Struktur und so weiter. Aber dadurch, dass man sozusagen direkt in der Zeit, wo es Entwicklung gegeben hat, dann Berichte hat, ja, dadurch hat es schon manchmal fast etwas Vorhersehendes, wenn man aus 2000, weiß ich nicht, 2008 irgendwas liest und dann merkt, okay, das hat sich diese Analyse, diese Einschätzung hat sich dann später bewahrheitet. Das ist ein ganz, ganz interessantes Moment an diesem Buch. Und es eignet sich dadurch natürlich auch ganz hervorragend zum drin rumlesen, drin rumblättern. Man muss es gar nicht von vorne bis hinten stringent durchlesen, kann man aber. Also insgesamt ein gelungenes Konzept, wie ich finde, das IFS FaschistInnen des 21. Jahrhunderts. Das Einzige, was mir beim Lesen zwischendurch aufgefallen ist, ist, dass es doch so ein paar Begriffe gibt, die man durchaus ein bisschen genauer hätte erklären können. Es ist ein relativ voraussetzungsvolles Buch, das muss man schon sagen. Also es ist schon für Leute geschrieben, die sich zumindest rudimentär mit dem Thema auskennen. Also wer noch nie irgendwas vom Institut für Staatspolitik gehört hat, dem oder der wird es schwer fallen, zumindest am Anfang, das alles wirklich zu begreifen. Ja, also selbst solche Begriffe wie Metapolitik, wenn einem die nicht geläufig sind, dann wäre das natürlich eigentlich gut, sowas zu erklären. Oder auch, was ist denn eigentlich ein Kampf um kulturelle Hegemonie und so. Das wird hier sozusagen kein Basiswissen vermittelt, sondern es ist sozusagen eine Stufe weiter für Leute, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben. Aber wirklich super spannend gemacht, super interessant, tolles Buchkonzept, wie ich finde. Wir kommen zum nächsten Buch, das dickste sogar unter den Vieren, die ich mir heute mit euch anschaue, und zwar das faschistische Jahrhundert, neue rechte Diskurse zu Abendland, Identität, Europa und Neoliberalismus, herausgegeben von Friedrich Burschel, und darin finden sich dann, ich muss kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Beiträge, 5 sehr lange Beiträge, muss ich sagen, also die meisten sind recht lang, von, wie gesagt, leider fast nur Männern, bis auf der Beitrag Eine schrecklich nette Familie, der ist von Julian Brooms und Natascha Strobel. Ansonsten schreiben dort Roger Griffin, Felix Korsch, Felix Schill und Volkmar Wölk. Und im Prinzip schließt dieses Buch ganz gut an das Buch vom rechten Rand, an das Buch über das Institut für Staatspolitik. Denn hier geht es nochmal wirklich ausführlich und wirklich tiefgründig um Ideologieelemente der neuen Rechten. Das ist wirklich ein Buch für Leute, die das ein bisschen genauer wissen wollen, auch was sozusagen dahinter steckt, was für ein Denken hier eigentlich produziert und reproduziert wird in der sogenannten neuen Rechten. Und das ist auch wirklich das Spannende hier an dem Sammelband, dass es halt wirklich mit einer Ausführlichkeit um Ideengeschichte und Begriffe geht. Zum Beispiel geht es bei Felix Korsch um den Begriff des Abendlandes, wie der eigentlich in Diskursen auftaucht und benutzt wurde und wird. Es geht auch um Begriffe wie Konservatismus und Neoliberalismus in der neuen Rechten von Felix Schill. Er beschäftigt sich da vor allem mit der sozialen Frage. Volkmar Wölk guckt sich dann die Spuren der neuen Rechten an und unternimmt eine ideologische Zeitreise von Dresden nach Italien und zurück und widmet sich eben der Frage, ob denn diese neue Rechte wirklich so neu ist oder ob das nicht viel mehr alter Faschismus in neuen Schläuchen ist. Die Antwort findet ihr in diesem Buch, ich verrate sie euch aber nicht. Ihr sollt es ja auch noch lesen. In dem Beitrag, den ich gerade schon erwähnt habe, zum Verhältnis der Identitären und der neuen Rechten, Eine schrecklich nette Familie, geht es, wie der Untertitel schon sagt, um die Identitären. Auch da sozusagen eine direkte Verbindungslinie zu dem Buch vom rechten Rand. Und da geht es wirklich auch nochmal genauer um diese ganzen Begriffe, die man mit den Identitären verbindet. Der große Austausch, Ethnopluralismus, Schuldkult. Und es geht auch nicht nur um die Identitären, es geht um mal wieder Götz Kubitschek, es geht um das Institut für Staatspolitik, es geht um das sogenannte Bürgernetzwerk 1% für unser Land. Das Buch, das schreibt Friedrich Burschel in einem relativ ausführlichen Vorwort, ist im Februar 2020, also letztes Jahr muss man ja sagen, 2020 erschien oder fertiggestellt oder lag dort sozusagen in den letzten Zügen der Bearbeitung. Und Februar 2020, sowohl der Monat, in dem in Erfurt ein FDP-Politiker zum Ministerpräsidenten mithilfe der AfD gewählt wurde, als auch der Monat des Anschlags in Hanau. Und dass er unter anderem diese beiden Ereignisse erwähnt, das ist kein Zufall, denn so Burschel, rassistische oder auch antisemitische Anschläge finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern sie bedürfen eines gesellschaftlichen Hintergrundes, der eben mitverantwortlich dafür ist, was passiert. Und eben auch dazu möchte dieses Buch, das faschistische Jahrhundert, einen Beitrag leisten. Das faschistische Jahrhundert, herausgegeben von Friedrich Burschel, für alle, die sich ein wenig intensiver mit der Ideologie der sogenannten Neuen Rechten beschäftigen wollen. Das letzte Buch von unseren Vieren hier ist zugegeben deutlich leichtere Kost als das Buch von gerade. Und zwar 33 Fragen, 33 Antworten Rechtsextremismus von Matthias Quent. Matthias Quent hat gerade vor einem Jahr, war das ungefähr, glaube ich, das Buch vorgelegt, Deutschland rechts außen. Sehr umfangreich und gut dargestellt, wie es mit der extremen Rechten in Deutschland gerade so aussieht. Und hat hier nun ein schmaleres Bändchen fabriziert, in dem es, das sagt ja der Titel schon, in dem sich 33 Fragen befinden. Da sind Fragen drin, wie findet sich Rassismus nur bei Rechtsextremen zum Beispiel? Oder was steckt hinter der Strategie der Selbstverharmlosung? Oder wie verbreitet ist Rechtsextremismus in Behörden? Sind Rechts- und Linksextremismus gleich schlimm? Auch der Frage wird nachgegangen. Und das ganze Buch startet mit einem kleinen Test, nämlich wie anfällig bin ich für rechtsextreme Einstellungen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr, die ihr gerade zuhört, sehr wahrscheinlich alle ein sehr ähnliches Testergebnis haben werdet wie ich. Ich habe bei allen das Gleiche geantwortet, bei allen, warte mal, 6 Fragen, nämlich ich lehne das völlig ab. Ja, die Frage war zum Beispiel, wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen? Oder die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Eine andere Frage, genau, 6 Fragen mit dann jeweils 5 Antwortmöglichkeiten. Habe ich zuerst gedacht, ja, das ist ja jetzt ein bisschen albern, aber da man sich die Fragen ja wirklich erstmal einmal durchliest und dann wissen will, habe ich dann wirklich überall, lehne ich das wirklich überall ab, hat man für sich selber darüber nachgedacht. Und danach kommen die Ergebnisse aus der Autoritarismus Studie der Universität Leipzig, die wahrscheinlich viele kennen. Aber dann ist es eben doch interessant zu sehen, dass bei einigen Fragen der Großteil geantwortet hat, auch mit ich lehne das ab, geantwortet hat, zum Beispiel diese erste Frage, die ich da gestellt hatte mit dem Recht des Stärkeren, das sehen 68% genauso wie ich. Aber es gibt eben auch andere Fragen. Nämlich diese andere, die ich gerade auch vorgelesen habe, die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Das lehnen dann nur noch 36% ab. Ja, also genau. Also dadurch ist es irgendwie ein ganz, ganz gelungener Einstieg in dieses Buch, dass man da einmal kurz über sich selber nachdenkt. Auch wenn man die Autoritarismusstudie vielleicht schon kennt, ist das nochmal ein bisschen anderer Zugang. Generell ein sehr leicht konsumierbares Buch. Diese Kapitel zu diesen 33 Fragen sind sehr kurz. Ich glaube, das längste ist mal 4 Buchseiten. Und man kann es wirklich sehr gut kreuz und quer lesen, weil die Kapitel nicht aufeinander aufbauen. Es ist recht aktuell, zum Beispiel, wie nutzen rechtsextreme Krisen wie die Corona-Pandemie aus? Das ist jetzt hier vielleicht nicht unbedingt für Antifaschistinnen wie ihr und ich, also auch interessant, aber für euch glaube ich nicht unbedingt so super, super notwendig. Aber wenn es im Freundes- und Bekannten- oder Verwandtenkreis Leute gibt, denen ihr das Thema nahebringen wollt, die ihr so ein bisschen sensibilisieren wollt, denen ihr auch vielleicht so eine kleine Handreichung geben möchtet, wie man sich so ein bisschen wappnen kann im Umgang mit Rechtsextremismus, dann ist das Buch ein gutes Geschenk. Auf jeden Fall. Und ich ende dann auch meine Buchschau dieser 4 Bücher zum Thema Rechtsextremismus mit einem kleinen Zitat aus eben dem Buch von Matthias Quent, in dem es am Ende heißt: Der Rechtsextremismus lenkt von vielen ernsten gesellschaftlichen Herausforderungen ab und verschärft sie zugleich. Armut, Bildungs- und Chancenungleichheit, Klimakrise, ungerechte Verteilung, Demokratiedefizite, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus. Darum sollte man Rechtsextremen keine Bühne für die Verdrehung sozialer Probleme, für Lügen und Verschwörungserzählungen bieten und den Fokus der Kritik stattdessen auf die tatsächlichen Ursachen sowie auf konstruktive Lösungsvorschläge legen. Wirksames Handeln gegen Rechtsextremismus beginnt nicht mit dem Kampf gegen extreme Rechte, sondern mit couragiertem Engagement für Gleichheit, Freiheit und Solidarität. Querdenker gründen Polizeiverein. Das berichten Martin Hagen und Emilie Kuhl auf dem Portal Endstation Rechts. Zwangstestungen und Zwangsimpfungen an Kindern sind Körperverletzungen. Kann dein Gewissen damit leben? Dieser dramatische Appell ist unterlegt mit Bildern von lächelnden Kindern und, so Hagen und Kuhl, ist nicht ungewöhnlich für Broschüren von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Solche Flyer mit radikalen Botschaften und Falschinformationen über die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie tauchen seit dem Frühling zu Tausenden in ganz Deutschland auf. Interessant ist allerdings, hinter den dubiosen Pamphleten stehen Polizeibeamte. Mit den Polizisten für Aufklärung habe sich ein Verein gegründet, der die Interessen von verschwörungsgläubigen Polizisten vertreten soll, heißt es bei Endstation Rechts. Man wolle Polizisten, Soldaten und vergleichbare andere Beschäftigte über die aktuellen Herausforderungen und Missstände in unserer Gesellschaft aufklären, so schreiben die Polizisten für Aufklärung selber. Auch Beamte, die sich weigern, Befehle auszuführen, will der Verein unterstützen. Einer von diesen Querdenkern in Uniform ist Karl Hilz. Ende November stand Hilz auf der Bühne einer Demonstration von Corona-Gegnern im bayerischen Regensburg. Hinter ihm das Banner der Querdenken-Initiative. Der pensionierte Polizist sprach bei dieser Veranstaltung vom Ermächtigungsgesetz und gemeint war hier die aktualisierte Fassung des Infektionsschutzgesetzes, die wenige Tage später in Berlin verabschiedet wurde. Hilz war über 40 Jahre lang Polizeibeamter in München. Mittlerweile ist er ein gern gesehener Gast bei Demonstrationen der Querdenker. In Interviews mit einschlägigen YouTube-Aktivisten greift der Vorsitzende der Polizisten für Aufklärung Verschwörungsmythen auf, nennt Covid-19 eine Plandemie oder spricht von einer Versklavung durch die Maskenpflicht. Zwar ist Hilz im Ruhestand, seine Aktivitäten und Äußerungen sind aber mittlerweile auch bei seinem Dienstherrn aufgelaufen. Nachdem der Auftritt des bayerischen Ex-Beamten in Berlin publik wurde, kündigte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann an, Zitat, alle Hebel für harte Sanktionen in Bewegung zu setzen. Bernd Bäuerlein hat davon einen ersten Vorgeschmack bekommen. Gegen den Polizisten aus dem mittelfränkischen Weißenburg läuft seit einem Redebeitrag auf einer Demonstration gegen die Pandemie-Maßnahmen ein Disziplinarverfahren. Bäuerlein ist seitdem im Innendienst. Der Grund? Bei der als friedensfest benannten Kundgebung in Augsburg bezeichnete der Polizeibeamte Deutschland als Denunziantenstaat und sprach von einer Lückenpresse, die wesentliche Informationen unterdrücke. Mit Sprechchören forderte er seine Kolleginnen und Kollegen dazu auf, sich den Pandemieleugnern anzuschließen. Anmoderiert wurde er damals von Querdenkeranwalt Markus Heinz. Mehrere Auftritte von Querdenkern folgten. Zuletzt verbreitete er in Konstanz die Falschmeldung von Kindern, die durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gestorben seien. Einen weiteren Mitstreiter haben die beiden bayerischen Querdenker-Aktivisten in Michael Fritsch. Der Polizeibeamte wird als Schatzmeister des Vereins ausgewiesen und auch gegen Fritsch läuft ein Disziplinarverfahren, denn auch der Kriminalhauptkommissar trat bei mehreren verschwörungsideologischen Versammlungen auf. Der NDR zitiert ihn etwa mit Aussagen, die auf eine Nähe zur Ideologie der Reichsbürgerbewegung schließen lassen, und besonders brisant: Fritsch war bei der Polizeidirektion Hannover mitunter für die sicherheitstechnische Prüfung von jüdischen Einrichtungen betraut. Auf dem Internetauftritt der Polizisten für Aufklärung wird zudem Vicky Richter vorgestellt. Die junge Frau ist nicht nur Pressesprecherin der Gruppe, sondern auch Mitarbeiterin des bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Markus Beierbach. Das dürfte kein Zufall sein, nachdem die Alternative für Deutschland anfangs noch um eine Positionierung in der Pandemie gerungen hat, versucht die Partei ja mittlerweile zum parlamentarischen Arm der Corona-Skeptiker und Verschwörungsideologen zu werden. Der Sitz des in Gründung befindlichen Vereins lässt übrigens auf gute Verbindungen zu anderen Akteuren der Szene schließen. Die Adresse der verschwörungsgläubigen Polizistinnen und Polizisten in Tankstedt hier am Rand von Hamburg ist identisch mit der der Kanzlei von Ivan Künnemann. Und Ivan Künnemann ist als Rechtsanwalt Teil der Anwälte für Aufklärung, eine Gruppe von Advokaten, die mitunter massive Profite aus Klagen gegen die Corona-Maßnahmen schlagen. Ja, und zum Schluss jetzt noch eine weitere Nachricht, und zwar dieses Mal aus Brandenburg. Die dortige AfD ist ja recht bekannt dafür, rechtsextrem zu sein, und wird als Landesverband mittlerweile auch vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Daniel Freiherr von Lützow ist nicht nur stramm rechts Landtagsabgeordneter und sitzt im Innenausschuss. Nein, er war letzten Samstag auch auf einer illegalen Corona-Party in der Lausitz, genauer in Cottbus. Wie die Polizei mitteilte, seien Beamte in der Nacht zum vergangenen Sonntag in Cottbus gegen 1.30 Uhr über ruhestörenden Lärm und das Zünden von Feuerwerk aus einer Wohnung an der Stadtpromenade informiert worden. Vor Ort trafen die Beamten dann 9 Personen an zwischen 18 und 46 Jahren. Die 33 Jahre alte Wohnungsinhaberin verhielt sich den Polizeiangaben zufolge gegenüber den Beamten aggressiv und lehnte die Identitätsfeststellung ab. Bei der Frau handelt es sich um die AfD-Stadtverordnete Monique Buder. Und Monique Buder ist bekannt dafür, dass sie an Querdenker-Demonstrationen teilgenommen und selbst mehrere Anti-Corona-Demos abgehalten hat. Und zudem trat sie bei Veranstaltungen des extrem rechten Vereins Zukunft Heimat auf. Ein 35-jähriger Anwesender soll außerdem einen der Beamten angegriffen, sich auf ihn gekniet und ihn gewürgt haben. Erst der Einsatz von Pfefferspray habe den Angreifer abgehalten. Er und Monique Buder wurden daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Stadtverordnete mit einem Alkoholwert von 1,58 Promille und der Angreifer mit 1,77. Und zur Beweissicherung wurden dann Blutproben entnommen. Es wurde auch Anzeige wegen Widerstands, des tätlichen Angriffs auf die Polizei und Verstößen gegen die Corona-Eindämmungsverordnung geschrieben. Überraschung: Daniel Freiherr von Lützow wollte sich danach der Presse gegenüber nicht dazu äußern, auf was für Partys er sich so rumtreibt. Dafür forderte aber zum Beispiel der Vorsitzende des Innenausschusses im Landtag von Brandenburg, der Templiner linken Abgeordnete Andreas Büttner, von Lützow zum Rückzug aus dem Gremium auf. Dieser Landtagsabgeordnete, zudem noch Mitglied im Innenausschuss, ist dringend aufgefordert, Stellung zu beziehen und sich gegenüber der Öffentlichkeit zu erklären, sagte Büttner. Auch sollte sich der Abgeordnete selber die Frage stellen, ob sein Verbleib im Innenausschuss noch vermittelbar ist. Die Linke habe den Vorgang deswegen auf die Tagesordnung des nächsten Innenausschusses setzen lassen. Also mal schauen, welche Folgen dieser Partybesuch noch haben wird.